Der Herr hat um Jakob gesagt, «Gang jetzt zurück ins Land von deinen Vorfahren und von deinen Verwandten. Ich bin mit dir.» Der Jakob hat Rahel und Lea lassen und hat ihnen gesagt, «Ich sehe es aus eurem Vater an, dass er mich nicht mehr so gut mag wie früher. Aber der Gott von meinem Vater war mit mir. Ihr wisst, dass ich eurem Vater geschafft so gut, als ich konnte. Euer Vater hat mich hintergangen und hat mir 10-mal eine andere Logik gegeben, was wir abgemacht haben. Aber dass er mir nicht schaden konnte, dafür hat Gott gesorgt. Und als Tags, als der Laban nicht daheim war, hat der Jakob alles, nur was er hatte, seine Seen und die Frauen, die Kameli, das ganze Vieh, das man zu Padan Aram gekehrt, alles hat er zweckgerechnet und ist weggegangen vom Laban, um zurückzugehen zu seinem Vater Isaac auf Kanaan. Die Rahel hat dem Vater die Bilder von den Göttern gestohlen und hat sie mit ihr genommen. Als der Laban nach 3 Tagen ist zurückgekommen, hat man gesagt, der Jakob sei auch fort. Der Laban und seine Brüder sind mir 7 Tage lang nah, bis wir zu Gilead ganz nahe sind gekommen. Aber im Träum ist Gott dem Aramäer Laban erschienen und hat mir gesagt, untersteh dich, um Jakob auch nur das Geringste zu machen. Als der Laban zum Jakob kam, hat er neben ihm seine Zelte aufgeschlagen und hat mir gesagt, was hast du euch gedacht? Wie mit Gefangenen bist du mit meinen Töchtern auf und davon? Für was hast du das so verborgen gehabt? Ich will doch gerne ein Stück mit dir kommen. Nicht einmal meine Töchter Ade sagen habe ich kennen. Ich könnte dir jetzt euch etwas Bes antun, aber Gott hat mir gestern Nacht gesagt, ich soll mich unterstehen, dir euch nur das Geringste zu machen. Du bist fort, weil du lange Zeit hast und heim willst. Aber wieso hast du mir denn meine Götter gestohlen? Weil der Jakob nicht gewusst, dass Rahel die Bilder von den Göttern gestohlen hat, hat er dem Laban gesagt, bei dem, wann die Bilder findest, der soll sterben. Kannst überall suchen und das nehmen, was er kehrt. Und der Laban hat überall gesucht, hat aber nichts gefunden. Der Jakob ist zornig gekommen und hat angefangen zu streiten mit dem Laban und hat mir Vorwürfe gemacht. Was habe ich nicht recht gemacht, dass du mir so nah bist? Und was hast du in meinen Sachen zu Mäuse gehabt? Du hast ja nichts gefunden, was nicht mir gehört. 20 Jahre habt ihr gut gearbeitet. Deine Schafe und Geiss haben nicht verworfen. Nie habe ich euch nur ein Bockchen für das Essen davon genommen. Was die Wild und Tiere haben getötet, habt ihr ersetzt. Am Tag hat mich die Hitze fast fertig gemacht und der Nacht Kälte und schlafen habe ich auch nicht können. 20 Jahre arbeitet ihr jetzt. 14 Jahre für deine beiden Töchter und 6 Jahre für das Vieh. Immer wieder hast du mir eine andere Logik gegeben, was wir abgemacht haben. Und wenn nicht der Gott von meinem Vater, der Gott von Abraham und von Isaac, mir die Hand übergegeben, so hättest du mich mit leeren Händen weggeschickt. Aber Gott hat das Miser gesehen, was ich hatte, und hat gesehen, wie viel Mühe das ich mir gegeben habe. Und Nacht in Nacht hat er jetzt entschieden. Darauf hat der Laban gesagt, komm, wir wollen einen Vertrag machen miteinander. Und sie haben Steine zusammengetan auf einem Hubel. Das sollte ein Zeichen sein, dass einander nie mehr beschwellen und dass der Gott von Abraham und der Gott von Nahor richten zwischen ihnen zwei. Der Jakob hat das Opfertier geschlachtet und hat seine Brüder eingeladen, um mit ihm zu essen. Und sie haben gegessen und sind in der Nacht auf dem Berg geblieben. Am Morgen ist der Laban in aller Frühe aufgestanden, hat seine Seen und Töchter als Munzi gegeben und hat sie gesegnet. Und dann ist er heimgegangen. Und auch der Jakob ist seinen Weg weitergegangen. Er hat ihn auf Seir im Gebiet von Edom vorgeschickt, was seinen Brüder Esau gehen sollen. Und man sollen sagen, seine Knecht der Jakob sie bis jetzt beim Laban gsi, darum sie er nicht eher gekommen. Er hatte Ochsen und Eschla, Schaf und Geiss, Jungfrauen und Knechte, und wollen wir das sagen, für das wir der Esau gut wollen. Die vorgegangen sind, sind zurückgekommen und haben dem Jakob gesagt, was zum Esau sie kommen, sie der schon vom Weg für ihm und haben 400 Mann mit ihm. Dem Jakob ist Angst und Bange gekommen. Er hat seine Leute und Schaf und die Geiss und die Rinnerlinne und die Kamele aufgeteilt in 2 Lager, weil er hat gedacht, wenn der Esau 1 Lager niedermacht, so entgeht man wenigstens das andere Lager. Danach hat er gebetet, Gott von meinem Vater Abraham, Gott von meinem Vater Isaac. Herr, du hast mir gesagt, ich solle heim und zu meiner Verwandtschaft gehen und du leihst mir es den Gütel gehen. Ich verdiene deine Gnade und deine ganze Triebe nicht, wenn du mich hast erfahren. Ich bin dazumal ja nur mit einem Stecken in der Hand über den Jordan gekommen und jetzt habe ich Leid und Fee für zwei Lager. Tu mich doch retten vor meinem Bruder Esau. Ich habe Angst, er könnte dich kommen und mir schlagen und Mütter und Kind. Und du hast doch gesagt, du willst, dass mir gut geht und du willst meine Kinder und Kindeskinder so zahlreich machen, wie Sand am Meer geben, das niemand zählen kann, weil sie so viel sind. Und an dem Ort ist er Nacht geblieben. Und danach hat er von allem, was er gerade zur Hand hatte, als Geschenk für den Esau zusammengestellt. 200 Geiss und 20 Bockchen, 200 Schafe und 20 Widerine, 30 Kamele mit den Jungen, 40 Kühe und 10 Stierine, 30 Eschla, 20 weibliche und 10 männliche Tiere. Er hat immer die Tiere zusammengetan, die zusammengekehrt, hat sie eingeteilt und hat sie den Knechten gegeben und gesagt, geht jetzt vor und lädt immer Platz zwischen den Gruppen. Zum Ersten hat er gesagt, wenn du meine Brüder Esau antriffst und die dir fragt, zu welchem das kehrest und was du willest und welchem das kehre, was du mit dir hast, so sagt man, das kehrest seinem Knecht, dem Jakob, als sie ein Geschenk, das er schicke für seinem Herr, dem Esau. Und dahinter kommt der Jakob gerade selber. Auch die anderen Knechte haben alle das Gleiche sagen, weil der Jakob zu ihm selber hat gesagt, ich will mir zuerst die Geschenke bringen. Den feinet er den vielleicht, bevor er mich sieht und nimmt mich den vielleicht freundlich an. Die Nacht ist der Jakob noch im Lager geblieben. Die Geschichte ist in der Bibel, im Buch Genesis, im Kapitel 31 und 32.
Karfreitag ist der Tag vom Leiden und Sterben unseres Herrn, Kreuzigung, als Ausdruck der Liebe bis zum Äußersten. Aber es wäre vielleicht zu wenig, wenn man das bloß so im Raum stehen lässt. Wir müssen auch noch weitergehen und sagen, wo sind die Gekreuzigten von unserer Zeit? Die Ausgeschlossenen von heute, Straßenkinder, Frauen. Und ich muss Hand mit anlegen. Also ich muss mich mit den Armen solidarisieren in dem Sinn, dass ich mit ihnen gegen die Armut oder gegen die ungerechterweise in der aufbürdete Armut und das Elend ankämpfe. Ich muss versuchen, im Namen vom Evangelium mit denen an Werk zu gehen, dass sie aus dieser Situation rauskommt, dass sie leben kann.
Der Einsatz vom Bischof Kreutler für Benachteiligte hat 1987 dazu geführt, dass man ihn bei einem inszenierten Unfall hat wollen ums Leben kommen wollte. Die Ärzte konnten ihn aber durchbringen. In dieser Zeit hat der Erwin Kreutler am eigenen Leib erfahren, was Leiden heisst.
Ich war 10 Tage wirklich ganz schlecht beieinander. Ich habe nicht geschlafen. Ich hatte das ganze Gesicht eingedrückt, den Brustkorb. Das war eine ganz furchtbare Situation. Ich habe alle geglaubt, ich komme davon. Ich habe alle geglaubt. Und ich habe das Leiden eigentlich akzeptiert. Ich habe gesagt, das ist passiert, weil ich mich eingesetzt habe für die Leute. Und das klingt jetzt vielleicht sehr fromm, aber ich habe in dem Augenblick eigentlich mein Leben anders angesehen wie vorher.
Karfreitag. Nicht nur Menschen in Südamerika sind mit Schmerz konfrontiert. Auch bei uns in der Schweiz leiden viele Männer, Frauen und Kinder. Was meint der Erwin Kreutler zur Situation in unserem Land?
Bei uns ist alles ein bisschen geregelt. Wenn da jetzt in dem Zimmer etwas passiert, ich weiß, dass in 3 Minuten ist ein Arzt da. Die Erfahrung haben wir dann wieder nicht. Und so meinen viele von unseren Leuten, dass das ja sowieso vom Status geregelt ist. Also was geht es mir an? Was tut sich schwer mitzuleiden? Aber vielleicht ist das ein Auftrag gerade für uns, auch für die Kirche, dass man unsere Leute darauf aufmerksam macht, wie viel Leid dass es da noch gibt. Ich denke an die Rögler-Szene, irgendwo in einer Schweizer Stadt. Ich denke an die AIDS-Kranken. Ich denke an die Ausländer. Ich denke an viele Schweizer Leute, die heute wahnsinnig Angst haben, den Arbeitsplatz zu verlieren. Ich kann mir vorstellen, dass ein Vater oder eine Mutter von einer Familie, dass der heute Angst hat, dass seine Fabrik oder sein Betrieb auf das Mal zutut und in Tschechien der neu anfängt. Und der von heute auf morgen auf der Straße steht. Und dass dann das Geld, was er überkommt von dem sozialen Bereich, dann nur mehr lange, dass er sein Leben so führen kann, wie er es bis jetzt geführt hat. Und sagen wir, da, glaube ich, müsste man versuchen, uns wieder zu identifizieren mit dem Leid, dem Schmerz und der Not von anderen Leuten. Man fragt mich, was können wir tun, sieht man nach jedem Vortrag, den ich mache. Aber ich glaube, es ist nicht von euch gefordert, dass man jetzt die Situation in Brasilien in den Griff bekommt. Aber es gibt genauso Leute, die ausgrenzt sind, die ausgeschlossen sind aus der Gesellschaft. Und auch diesen Leuten wieder mal die Hand entgegenstrecken. Das ist meines Erachtens ist das Christentum. Man kann Glauben und Leben nicht trennen. Das sind nicht zwei Paar Schuhe. Glauben und Leben ist eine Einheit. Glauben ist für mich nicht eine Berieselung an Sonn- und Feiertagen und nachher geht das Leben weiter. Das kann man, nicht so, kann man sich nicht so vorstellen. Das ist nicht Glauben. Also Glauben ist für mich die Motivation oder die Basis, die Grundlage, von der aus ich lebe und von der aus ich mich einsetze.
Ist der Glauben an einen Gott, der am Kreuz stirbt, nicht etwas Paradoxes? Ein Glauben an den Tod?
Gott hat ja nicht das letzte Wort am Kreuz gesehen, sondern Gott hat am Ostermorgen das unwiderrufliche Ja zum Leben gesehen. Der Tod war die Brücke zum Leben. Nicht den Tod beten wir an, sondern wir beten das Leben an. Was heißt Leben? Leben ist nicht bloß das persönliche Leben. Leben von einer Gemeinschaft, Leben von einem Volk, Leben auch von der Natur, Leben von der Schöpfung. Das gehört alles zusammen. Man kann nicht das auseinander dividieren. Die Gekreuzigten an allen Kreuzen von dieser Welt wollen ja nicht am Marterpfahl ihr Leben aushauchen. Die wollen auferstehen zu neuem Leben. Das alles ist für mich.
Paul Martone, ihr seid Leiter der Diözesano Sommerwallfahrt nach Lourdes. Das ist also eine Wallfahrt, die zuerst mal im Sommer jetzt ist. Da denkt ihr, dass ihr Leute findet und euch sicher werdet, derige haben, die mit eben reinkommen und auf Lourdes. Was ist eigentlich der Sinn von einer Wallfahrt? Ich meine, früher hat man gesagt, man muss ein paar Schuhe auslaufen und ein paar Erbis in die Schuhe tun, dass einem ein bisschen weh tut, für eine Wallfahrt. Wie seht ihr jetzt den Sinn vom Wallfahrt?
Also das mit den Erbsen ist wahrscheinlich nicht gerade nötig. Und so ein paar Schuhe durchläufen, tut man heute meistens auch nicht. Aber trotzdem ist der Sinn von der Wallfahrt natürlich geblieben, als es sich auf den Weg machen. Und das ist eigentlich ein Bild von unserem ganzen Leben. Das ganze Leben als Weg von der Geburt hin zur Erlesung hin zu Jesus Christus. Und da kann euch eben eine Wallfahrt ein Zeichen dafür sein. Ich mache mich auf. Ich gehe von meinem Alltag weg, von meinem täglichen Leben, von meinem Betrieb, von meinem Gejubel, lese ich mich jetzt einmal für eine bestimmte Zeit, mache mich auf den Weg zur Besinnung, auf einen Weg, der zu einem Ort wird, der besonders ausgezeichnet ist auf der Welt, der begnadet ist. Ich will auf dem Weg mir überlegen, was will die Botschaft von dem Wallfahrtsort, wenn ich gehe, mir sagen in meinem Leben. Wenn ich jetzt auf Lourdes gehe, was will zum Beispiel das Leben von Maria mir sagen? Was bedeutet mir der Lebensweg von der Mutter Gottes? Euch, und das dürfte mir sehr wichtig, ein Element, das euch stark zu spielen wird in der Wallfahrt, das gemeinsam unterwegs sein in einer Gemeinschaft, Kirche erfahren, Menschen, die miteinander auf dem Weg sind zu ihrem himmlischen Ziel.
Ihr habt also im Grunde genommen zwei verschiedene Ziele. Die Erholung ist notwendig, oder? Aber auf der anderen Seite die Verteifung des Gläubens.
Es ist schon vor allem das Zweite. Wallfahrten sind meistens keine Erholung. Auf jeden Fall die, die schon mal zu Lourdes waren und das ganze Programm durchmachen, und die sind Ende Woche ziemlich müde und sind froh, wenn sie heimkommen und kommen. Sich erholen. Aber die Vertiefung vom Gläubigen, das ist schon das Ziel von jeder Wallfahrt, die Vertiefung vom Gläubigen innerhalb von der Gemeinschaft, von der Kirche.
Jetzt so die Frage, wir haben doch hier so viele Wallfahrtsorte im Wallis. Warum geht ihr jetzt auf Lourdes?
Wir haben einen Haufen Wallfahrtsort im Wallis und die sind zum Teil leider ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber wir gehen auf Lourdes, weil ich der Meinung bin, es gibt bestimmte Orte, ich habe das in der Einleitung schon betont, wo besonders ausgezeichnet worden sind, wo besondere Gnade erfahren haben, durch eben eine Erscheinung, sei es von Maria oder sonst von Heiligen, das gibt es ja auch. Und in dem Fall, in diesem Fall in Lourdes, ist Mutter Gottes erschienen und hat da an die Welt eine Botschaft gerichtet. Und darum lädt die Mutter Gottes ist ja da euch ein, Wallfahrten zu machen an ihren Ort, wo sie erschienen ist, und da die Botschaft zu vernehmen und sie natürlich nachher in ihr Leben umzusetzen.
Jetzt gibt es hier im Oberwallis einen Seelsorgerat mit einer Dienststelle Wallfahrtswesen. Kehrt ihr da wieder zu?
Es gibt eine Dienststelle vom Seelsorgerat, wo der Leiter ist der Richard Lehner, vom Jodorheim der Direktor. Der ist verantwortlich für die ganzen Wallfahrten, die im Oberwallis organisiert werden. Und ich selber bin nicht Mitglied von der Dienststelle.
Die dienen also hier im Oberwallis vor allem Wallfahrten anbieten, oder?
Sie sind hier im Oberwallis Wallfahrten anbieten, aber nicht nur auf Lourdes, sondern auch zum Beispiel auf Lassalet, auf Fatima, ins Heilige Land oder Fähre sind schon mal zum Beispiel eine Wallfahrt gemacht nach Russland, also überall oder auf Varallo, überall eigentlich in der näheren und weiteren Umgebung.
Jetzt gehen wir auf das Jahr 2000 zu. Wie ist das eigentlich? Man hat da schon ein paar Mal gelesen, dass ihr jetzt gleich eine Messe habt. Kann man das auch als eine Wallfahrt interpretieren?
Die Mutter Gotteskirche zu Gleis ist ja eigentlich der Wallfahrtsort vom Oberwallis. Maria vom Gleisacker ist seit Jahrhunderten der Ort, in dem sich die Walliser oder die Oberwalliser vor allem versammelt sind. Man hat zum Beispiel nach der Pfingstschlacht auch die ganzen Banner da in dem Mutter Gottesort niedergelegt, zum Zeichen, wir verdanken unsere Freiheit der Mutter Gottes. Und unsere Wallfahrten nach Gleis auf das Jahr 2000 hin, wo jetzt im Advent einig war und in der Fastenzeit zwei, sind eben auch eine Vorbereitung auf dem Weg zum Jahr 2000. Und wir hoffen, dass wir im Advent wieder einig machen können, dass also alle hier eingeladen sind, an diesem Ort zu beten für unser Land und für unsere Familien.
Ihr habt mir Musik von Lourdes mitgebracht. Wir haben gerade am Anfang die Glocke gehört von Lourdes. Und jetzt so dinge wir im Laufe der Sendung noch weitere Sachen kehren. Zuerst einmal, glaube ich, das Ave Maria, das Lourdes-Lied.
Ja, aber das ist das Lied, das wahrscheinlich jeder Pilger, der zu Lourdes war, auswendig kann. Und das Heimel und wahrscheinlich jeder, wenn er das gehört.
Yeah.
Paul Martone, wer sollte denn eigentlich auf die Wallfahrt mitkommen? Man könnte sich den anderen Leuten vorstellen, ihr geht ja im Sommer, da könnte man eigentlich sagen, dass da derjenige sollte kommen, der Ferien machen.
Das ist richtig, es sollte die kommen, die im Mai zum Beispiel, wenn die Diözesane Wallfahrt stattfindet, nicht kommen können. Weil sie zum Beispiel in der Schule sind, als Lehrer, oder weil sie Kinder haben, die in die Schule gehen und darum sich nicht frei machen können. Das sind also solche Leute, die nur im Sommer die Möglichkeit hängen. Und von denen aus können alle kommen, jung und alt, Jugendliche hoffentlich euch, die jetzt der Ferien hängen. Jeder, der Zeit hat, ist freundlich willkommen.
In der Wallfahrt, die jetzt so im Mai ist, da gehen ein paar hundert. Habt ihr euch vorgestellt, dass da eine grosse Gruppe kommt?
Das ist ein bisschen das Problem, weil das ist ja dieses Jahr das erste Mal, dass die Wallfahrt stattfindet. Die Sommerwallfahrt wenigstens, sodass wir überhaupt keine Ahnung haben, wie viel das kommt und also wie viele Gesunde das kommen und wie viele Kranke das kommen. Wir wissen überhaupt nichts. Wir lassen das einmal auf Isla Zürich. Aber wir nehmen an, dass die Gruppe weniger gross wird sein als im Mai. Vor allem euch, weil es das erste Mal ist. Und dann vor allem wahrscheinlich die Oberwelle zuerst mal schauen, was das gibt. Und wenn das gut geht, dann können wir das nächste noch. Aber dieses Jahr erwarten wir eher weniger.
Wann geht es hier genau im Juli?
Vom 14. bis zum 20. Juli.
14. bis 20. Das ist immerhin eine gäbige Zeit. Da die Tiere eigentlich unten an allerlei natürlich religiöses diesen Leuten anbieten. Aber wir haben hier im Oberwallis vor kurzem einen Pater gehabt, der Pater Emil Ritz. Der hat zum Beispiel euch nicht nur religiöse Sachen auf diesen Wallfahrten angeboten, euch Kultur. Frage, wäre das eine Formel, Kultur und Wallfahrt verbinden? Ich meine, noch etwas in Südfrankreich anschauen zum Beispiel und nachher noch auf Lourdes gehen oder umgekehrt?
Das ist etwas, was man machen kann, aber in unserem Fall nicht. Und zwar darum, weil wir auf das Lourdes gehen und da so ein gedrängtes Programm haben, dass nebendran kein Platz mehr ist, für andere Sehenswürdigkeiten zu schauen. Es gibt sicher Platz und Räume, dass man Lourdes anschauen kann, die Städte zum Beispiel, wo die Bernadette geboren ist oder jetzt Gascho. Das Spital, was es war. Das sind solche Sachen, ja. Aber in der Lourdes-Wallfahrt steht schon in erster Linie das Gebet im Mittelpunkt, die Zeit, die man sich nehmen will, für über die Botschaft von Lourdes nachzudenken. Sicher kann man in anderen Reisen, wenn man zum Beispiel ins Heilige Land geht oder auf Russland, wo schwer gegangen sind, Schicht die Zeit nehmen, für kulturell sich weiterzubilden. Im Heiligen Land ist ja das sowieso selbstverständlich, wenn man auf die Wege von Jesus pilgert, dass man da euch Sehenswürdigkeiten anschaut. Aber in unserem Fall auf Lourdes sicher nicht.
Wenn man das Programm so anschaut, 14. Juli bis 20. Juli, auf der anderen Seite die Mai-Wallfahrt, würde sich das nicht ein Witz konkurrenzieren? Ihr habt zwar gesagt, dass ihr eben vielleicht spezielle Leute nehmen wollt.
Nein, das will ich ganz klar festhalten. Das ist nicht eine Konkurrenz zur Wallfahrt von Mayo. Und zwar wird ja das von der gleichen Stelle letztlich uns organisiert. Es ist so, dass dieses Jahr der Bischof von Sitto, der Norbert Brunner, mit uns auf Lourdes kommt. Und da bin ich sehr froh, dass gerade ausgerechnet er kommt. Dass man euch sieht, es ist nicht ein Konkurrenzmaß, ein Gegenmaßnahme zur Mai-Wallfahrt, sondern es ist so, dass die Westschweizer Wallfahrt, die ja auch im Mai stattfindet, seit Jahren ein zweites Mal im Juli geführt wurde. Und immer wieder sind wir angefragt worden, könnte man nicht einmal im Sommer etwas machen, für Lehrer oder für denen, was im Mai nicht geht. Und haben gesagt, wir schließen uns dieses Jahr einmal euch der Westschweiz an, im Juli wie im Mai. Und darum ist das also keine Konkurrenz. Es gibt vielleicht auch Büro, die sagen, im Mai können wir nicht, da müssen wir gehen Racher stehen oder müssen wir Mist feiern und solches. Das ginge ist nicht. Oder vielleicht ist es gerade ungünstig, weil es über Auffahrt ist oder so. Einfach, dass eine zweite Möglichkeit besteht, als Ergänzung zur Mai-Wallfahrt, nicht als Konkurrenz.
Was habt ihr hier da unten also für ein Programm? Ich meine, ihr seid ja da immerhin, wenn ich richtig sehe, 5-6 Stück dabei.
Die zu Lourdes schon mal gewesen sind, wissen, dass das ihnen nicht langweilig wird sein. Es ist so, dass wir immer zweimal im Tag Gottesdienst haben. Also nicht Messe, sondern Gottesdienst. Das heisst, eine Messe ist sicher einmal im Tag und nachher dann auch in zweite Vier, wie zum Beispiel eine Krankensalbung oder mit der Gottesandacht. oder einen Kreuzweg. Wir wissen ja, dass da ein schöner, grosser Kreuzweg ist. Unser Gespräch mit dem Bischof ist einmal vorgesehen. Dann müssen wir natürlich sehen, dass der 14. ja praktisch wegfällt, schon wegen der Reise. Und der 20., das ist der Tag, wo wir in die Schweiz zurückkommen, wird die also am 19. zu Lourdes abfahren. Wir nehmen einen Nachtzug mit Guschet, sodass so furchtbar viele Tage ja auch nicht sind. Und mich dünkt, es ist auch wichtig, dass nicht ein Gehetz wird. Es ist nicht so, dass man wirklich nur von morgen bis am Abend selten betten, weil meine Frömmigkeit alle näher, aber man kann so übertreiben, so lehnen dann nicht gerade uns vor Frömmigkeit am Schluss. Aber dass doch ein Programm da ist, zudem gibt es ja das Programm, das immer in Lourdes stattfindet, jeden Tag die Sakramentsprozession mit der Krankensegnung und jeden Abend auch die Lichterprozession, wo wir also mit der Westschweiz jemals werden vorbereitet und wo jeder Pilger jeden Tag und jeden Abend daran teilnehmen kann. Zudem sind natürlich auch die Bäder, wo man sich baden kann im Lourdeswasser und dann sollen auch Räume sein, meiner Meinung nach, für eben die Städte von der Bernadette anzuschauen.
Wir dürfen wieder ein bisschen hören, wie das in Lourdes unten atent. Wir haben hier das Lied von Lourdes gespielt. Grosser Gott, wir loben dich. Pfarrer Martone, wie haben wir vorher gerade geredet, von Lourdes und so weiter, wo er im Sommer geht. Jetzt so, wo könnte man sich da anmelden, wenn man jetzt Interesse hätte?
Die Anmeldung geht gleich wie in der Maiwallfahrt. Und zwar bin ich in dieser Woche an alle Pfarrämter die Prospekte schicken und die Plakate für in der Kirche anzumachen. Und dann liegen die Prospekte in der Kirche auf, dann kann man die da mitnehmen. Und dann kann man sich mit den Prospekten, da ist ein Anmeldeschein drin, bis spätestens am 20. Mai bei mir anmelden, im Kollegium. Die Adresse ist auf dem Prospekt drauf.
Und ich nehme an, das kostet bei euch etwas, dabei zu gehen, oder?
Ja, was nicht weiter erstaunlich ist, kostet die Reise tatsächlich auch etwas. Aber verhältnismäßig günstig ist das. Die kostet 680 Franken. Und zwar ist da die Reise im Guschet einbegriffen und nachher auch die Pension in Lourdes. Wenn jemand ein Einzelzimmer will, muss er einfach 90 Franken mehr zahlen. Nachher kann er auch, und das ist sehr zu empfehlen, eine Unfallversicherung noch abschließen für die Reise. Das kommt auf 14 Franken stehen, das ist also nicht das Vermögen, wenn man nicht älter als 80-jährig ist. Es würde mich auch sehr freuen, wenn Jugendliche an der Wallfahrt teilnehmen. Für die wird jetzt nur das eigenes Programm gestaltet, wenn sie genügend haben. Die zahlen 100 Franken weniger, die zahlt dann nur 580 Franken. Für die wird eben, wie gesagt, es gibt ja da in Lourdes ein eigenes Jugendzentrum, für die würde ich da eigene Gottesdienste haben, vielleicht Diskussionsabend einmal gestalten, dass die da euch angesprochen werden.
Ihr habt vorhin gesagt, dass ihr mit einem Zug aber in die Reise, aber ich könnte mir doch vorstellen, wie bei der anderen Wallfahrt, dass man dort fliegen oder dass man einen Bus dort braucht.
Jawohl, das stimmt. Wie euch in der Mai-Wallfahrt, dort im Juli das Reisebüro Zerzobo die Wallfahrt euch organisiert und mit uns zusammen, ist also nicht in Konkurrenz, sondern mit uns zusammen. Da müsste man sich aber direkt beim Reisebüro anmelden, man kann aber nur mit dem Bus gehen, nicht fliegen dieses Jahr. Und was der Vorteil vielleicht ist, oder auch der Nachteil, je nachdem, wie man es will, dort der Zerzobo unterwegs einmal übernachten, sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt, sodass wir haben das Gefühl, ja, wenn du an der Gusche bist, wirst du richtig durchgeschüttelt und bist tot jetzt. Die das wollen und können und mit dem Bus gehen. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt ein paar Mal mit dem Bus gewesen, weil das nicht gering schätze. Aber ich meinte, dass das Gemeinschaftserleben fast grösser ist, wenn man zusammen im Zug fahren tut. Es wird ja unterwegs so gebeten und gesungen, dass da vielleicht etwas von der Wallfahrt mehr zum Tragen kommt. Ich will in dem Zusammenhang auch erwähnen, dass euch im Juli Kranke sehr, sehr willkommen sind. Die stehen ja in Lourdes immer im Zentrum der Wallfahrten. Kranke, es werden auch Branker da sein, also genau gleich wie im Mai.
Ihr seid schon ein paar Mal in Lourdes. Wie würdet ihr das Klima da unten persönlich schildern? Wie erlebt ihr das persönlich in dem Lourdes unten?
Es gibt viele Leute, die das kritisieren, dass in Lourdes eine ganze Geldmacherei ist. Und das stimmt, wenn man durch das Lourdes durchgeht in der Nähe von der Basilika, ist schon ein Geschäft am anderen, wo da Statuen und Rüstung verkauft, etwas kitschiger als andere. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, sobald dass man in den Heiligbezirk einkommt, ist man ganz in der anderen Welt. Da ist kein Geschäft mehr da und nichts. Da ist wirklich nur noch Frömmigkeit zu erleben. Und euch, Frömmigkeit von Leuten, die vielleicht hier daheim eher ein scheues Christentum pflegen, und die sieht man da beten und mitmachen und mitsingen, was sich sonst vielleicht in der Kirche furchtbar genieren und ein Müll aufs daheim. Das ist schon ganz anders, man ist viel offener. Einfach das Klima ist da viel bettiger.
Ihr seid Priester und ihr habt vorher gesagt, dass die Leute aus dem Alltag, aus ihrem Stress und so weiter mal wegkommen und nachher aber reinkommen. Habt ihr erfahren, dass die Leute wirklich zum Beispiel die Anliegen eben näher bringen können, dass sie mit einfach besser reden über ihre persönlichen Probleme als Priester? Was machen die da für Erfahrung?
Etwas, was sehr wichtig ist in Lourdes, ist das Beichten. Es gibt ja eine eigene Beichtkapelle. Und ich bin, eben wie ihr selber gesagt habt, ein paar Mal in dem Lourdes sind auch viele in dem Bistro gehockt. Es gibt da sehr viele, die die Gelegenheit zur Beicht benutzen dient. Und zu Lourdes ist der Bistro einfach nicht mit Gitter, dass man da mit Kneipen in der Fische, sondern das ist so ein vis-à-vis hocken. Und da kommen sehr, sehr viele und sehr, sehr gute Gespräche zustande. Ich habe da schon sehr, sehr viele Sachen erlebt, was schwer sind, wenn man so Leute sieht, mit was für Sorgen, dass die da kommen, was für Probleme die da mit der Gottes vorlegen dienen. Ist das auf der einen Seite sehr bedrückend. Auf der anderen Seite merkt man aber auch die Erleichterung, was die da erfahren, auch die Hilfe, die Wunder, die da passieren. Und es sind nicht in erster Linie körperliche Wunder, also Krankheilungen, sondern seelisch. Wo man da wieder Kraft bekommt, der graue Alltag und mit den ganzen Problemen, die er bringt, wieder zu tragen. Das sind sehr grosse Wunder durch mich, die da in dem Lourdes passieren.
Es gibt aber gesicherte Wunder, die medizinisch Wunder sind.
Es gibt gesicherte Wunder. Es gibt sehr viele Wunder. Aber das internationale Ärztekomitee, das hier in Lourdes ist, ist da sehr skeptisch mit der Anerkennung von Wunder. Es sind dann noch 100 Jahre, etwas mehr als 100 Jahre, wo es in Lourdes jetzt die Erscheinung gegeben hat, glaube ich, es 65 Wunder offiziell anerkannt. Und eines von diesen 65 Wunder ist ein Schweizer. Der Bruder Leo Schwager, der hat Multiple Sklerose im letzten Stadium gehabt und ist in Lourdes von einer Sekunde auf die andere vollständig geheilt worden. Das bin ich die Kleiner vom Kloster Uznach. Und der tut jetzt so, seit der Heilung, jedes Jahr die Pilger von der Ostschweiz auf Lourdes begleiten.
Herr Martone, danke vielmals für den Einblick in die Wallfahrt, die ihr diesen Sommer macht. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wie wir gesehen haben und wie wir jetzt gerade von euch gehört haben, ist da wirklich etwas dahinter. Ich will hoffen, dass eine Haufen Hörerinnen und Hörer einen Teil von ihrer Ferienzeit für die Wallfahrt investieren. Merci vielmals, dass ihr zu Radio Rotto gekommen seid. Zum Abschluss kann ich nochmal eine Musik spielen und das Lied heisst «Ein Haus voll Glorie schaut». Lourdes ist ja unser Haus und die Glorie ist ja gross, oder?
Ja, das ist etwas, was man vielleicht auch unterstreichen muss. Es ist in Lourdes schon die freudige Kirche. Es ist ein Fest. Es ist nicht zu ein Kritisieren an der Kirche und was schlecht ist, sondern miteinander der Glaube feiern. Und das ist mich sehr wichtig. Darum also, seid herzlich willkommen. Ich lade alle ein, an der Sommerwallfahrt teilzunehmen.